Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Anne-Katrin Zopf und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Ich begrüße Sie zu unserer Sendereihe Durch die Bibel, die uns zurzeit durch das alttestamentliche Buch des Propheten Malachi führt. Wir sind dort im zweiten Kapitel angelangt und haben uns in den beiden letzten Sendungen mit Vers 16 befasst. Dort und auch schon in den Versen davor wurden die Israeliten dafür kritisiert, dass sie es mit der ehelichen Treue offenbar nicht allzu ernst nahmen. Manche Männer ließen sich scheiden und nahmen sich jüngere Frauen, die aus den heidnischen Nachbarvölkern stammten. Damit brachen diese Männer den Bund der Ehe, den sie gemeinsam mit ihrer ersten Frau vor Gott geschlossen hatten. Und außerdem öffneten sie dem Götzendienst Tür und Tor, sofern die neue Ehefrau ihren Glauben an fremde Götter und Götzen mit in die Ehe brachte. Zum Thema Ehe, Ehescheidung und Wiederheirat habe ich in den beiden letzten Sendungen schon einiges gesagt. Nun möchte ich noch gern die Frage aufwerfen: Sind Sie eigentlich der richtige Mann oder die richtige Frau für einen anderen Menschen? Aus dem Buch Malachi, Kapitel 2, möchte ich noch einmal Vers 16 vorlesen. Dieser Vers war bereits in den beiden letzten Sendungen der Ausgangspunkt für verschiedene Überlegungen rund um die Ehe. Im Hinblick auf die erste Frau eines Mannes, die sehr romantisch als Frau deiner Jugend bezeichnet wird, heißt es in Vers 16: Wer ihr aber Gram ist und sie verstößt, spricht der Herr, der Gott Israels, der bedeckt mit Frevel sein Kleid, sein Gewand, spricht der Herr Zebaoth. Darum, so seht euch vor in eurem Geist und brecht nicht die Treue. Malachi warnt hier die Eheleute davor, untreu zu werden. In der vergangenen Sendung sprach ich unter anderem davon, dass die christliche Ehe ein Bild für die Liebesbeziehung zwischen Jesus und der Gemeinde ist. Jesus ist für uns gestorben, und viele Christen mussten für ihren Glauben sterben. In einer guten Ehe liebt der eine Ehepartner den anderen so sehr, dass er auch für ihn sterben würde. Nun möchte ich speziell Sie, sehr geehrte Hörerinnen, etwas fragen. Ich weiß, das ist eine sehr persönliche Frage. Sie lautet: Sind Sie die Frau, für die ein Mann bereit wäre zu sterben? Ich will ganz offen sein. Wenn Sie insgeheim jedem Kerl hinterherschauen und sich überlegen, wie Sie ihn ins Bett bekommen könnten, dann sind Sie wohl eher nicht die Frau, für die ein Mann sein Leben hergeben würde. Da können Sie noch so fromm und tugendhaft sein. Solange Sie aus der Sicht des Mannes keine innere Schönheit besitzen und keine Vornehmheit des Herzens, so lange wird er Sie wie eine Flamme ohne Hitze, wie ein Regenbogen ohne Farbe oder wie eine Blume ohne Duft erleben. Die Bibel spricht auch über das Äußere des Menschen, und die Bibel hat wirklich nichts gegen äußere Schönheit. Wir alle sollten unser Äußeres so gut wie möglich zur Geltung bringen. Das ist vielleicht nicht immer leicht, aber wir sollten versuchen, so gut wie möglich auszusehen. Denn Gott hat uns unsere Schönheit gegeben. Er möchte auch, dass wir sie zur Geltung bringen. Es gibt meines Erachtens keinen Grund, warum sich eine Frau nicht schick anziehen sollte. Aber der Schwerpunkt liegt bei Gott nicht auf den Äußerlichkeiten, sondern auf dem Geist. Gott möchte sozusagen, dass wir den inneren Schmuck anlegen. Denn dieser innere Schmuck ist ihm am wertvollsten. Der Apostel Petrus schreibt an die Frauen der ersten Gemeinden: Euer Schmuck soll nicht äußerlich sein, wie Haarflechten, goldene Ketten oder prächtige Kleider, sondern der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, das ist köstlich vor Gott. Und nun ein Wort an die Männer. Ich frage Sie ganz persönlich: Sind Sie ein Mann, dem eine Frau bis ans Ende der Welt folgen würde? Vielleicht sehen Sie ja wie ein Topmodel aus, kein Gramm Fett zu viel und ein bisschen muskulös. Aber Sie haben keinen Sinn im Leben, kein Ziel. Ihr Herz brennt nicht dafür, Gott zu dienen. Sie haben keine Sehnsucht danach, tiefer zu graben oder Teil einer größeren Sache zu sein. Sie haben keine Vision. Wenn Sie ein solcher Mann sind, dann wird vermutlich keine Frau sehr weit mit Ihnen gehen. Sie wird vermutlich bei der Hochzeit Ja sagen, aber später wird einer von Ihnen beiden die Scheidung einreichen. So sehe ich es jedenfalls. Überall im Westen der USA gibt es Denkmäler für die Frauen der ersten Siedler. Das sind sozusagen Denkmäler für die Pionier-Ehefrauen und Pionier-Mütter. Viele von ihnen waren mit ihren Männern aus Übersee gekommen, landeten mit dem Schiff im Hafen von New York und machten sich dann auf in Richtung Westen, um dort irgendwo ein Stück Land zu erwerben. Die meisten Denkmäler bestehen aus mehreren Statuen. Da sieht man eine schöne Frau, meist mit Sonnenhut, und um sie herum stehen ihre Kinder. Diese halten sich an ihrem langen, weiten Kleid fest. Diese Frau hatte gewiss niemals die Möglichkeit, einen Psychologen oder Eheberater aufzusuchen. Und trotzdem, wenn man sie sich so anschaut, kann man sich überhaupt nicht vorstellen, dass sie eines Tages zum Pastor ihrer Gemeinde gegangen ist, um ihm mitzuteilen, dass ihre Ehe am Ende ist. Wissen Sie, warum solche Ehen trotz vieler Entbehrungen so stabil waren? Weil damals, als sie noch jung war, ein Mann zu ihr gekommen ist und zu ihr sagte, »Ich gehe in den Westen und baue mir dort ein neues Leben auf. Kommst du mit?« Und obwohl es ein Abenteuer mit ungewissem Ausgang war, antwortete sie, »Ja, ich komme mit.« Dann machte sie die Erfahrung, dass dieser Mann sie vor Gefahren schützte. Oft stellte er sich schützend vor sie, wenn zum Beispiel die Indianer sie bedrohten. Sie fragte sich nicht, ob er sie liebte oder nicht, das spürte sie. Und er hatte keinen Zweifel an ihrer Treue. Sie liebten einander, sie waren füreinander und für ihre Kinder da. Und sie kamen überhaupt nicht auf die Idee, ihre Zusammengehörigkeit in Frage zu stellen. Nun stelle ich mir vor, wie manche jungen Männer sagen, der wilde Westen ist längst Geschichte und ein Held bin ich sowieso nicht. Nun gut, dann möchte ich diesen jungen Männern antworten, Gott will ja auch nicht, dass sich jede Frau in sie verliebt. 99% der Frauen haben möglicherweise kein Interesse und sehen in ihnen nur einen ganz gewöhnlichen Mann. Aber, und das meine ich ganz ernst, eines Tages wird eine Frau vorbeikommen, die in ihnen den ritterlichen Helden sieht. Wenn es sozusagen funkt zwischen einem bestimmten Mann und einer bestimmten Frau, das ist auch ein Geschenk Gottes. Und nochmal zurück zu den jungen Damen. Vielleicht sagen Sie, ich habe weder ein besonders hübsches Gesicht noch eine gute Figur. Darauf antworte ich Ihnen, Gott will ja auch nicht, dass Sie für alle Männer anziehend sind. 99% der Männer werden vielleicht an Ihnen vorbeigehen. Aber eines Tages werden Sie vermutlich einen Mann treffen, der Sie deshalb liebt, weil Sie für ihn genau die Richtige sind. Vielleicht inspirieren Sie ihn sogar zu etwas Großem, und dann schreibt er ein Buch, komponiert ein musikalisches Meisterwerk oder schreibt ein Gedicht, von dem man noch in 100 Jahren spricht. Oder er malt ein Gemälde oder er hält eine wunderbare Predigt. Wenn Sie seine Inspiration sind, dann lassen Sie ihn nicht links liegen. Laufen Sie nicht gleich weg. Vielleicht hat Gott Sie genau deshalb zusammengeführt. Vielleicht lächeln Sie jetzt und denken bei sich, na ja, das ist ja in der Theorie ganz schön, aber in der Wirklichkeit sieht das doch alles ganz anders aus. Das sind doch nur romantische, aber völlig unrealistische Vorstellungen. Im echten Leben passiert so etwas nicht. Ich sage Ihnen, wenn Sie das denken, dann sind Sie auf dem Holzweg. Ich bin fest davon überzeugt, dass so etwas immer wieder passiert. Ich muss zum Beispiel an die Geschichte von Matthew Henry denken. In meinem Büro sitze ich immer direkt vor den Bibelkommentaren von Matthew Henry. Als junger Mann war er einmal in London. Dort traf er ein wohlhabendes Mädchen aus dem Adel. Er verliebte sich in sie und sie sich in ihn. Schließlich ging das Mädchen zu ihrem Vater und erzählte ihm davon. Der Vater versuchte sie von dieser Beziehung abzubringen und sagte, »Dieser junge Mann hat doch nichts zu bieten. Wir wissen nicht einmal, wo er herkommt.« Daraufhin sagte sie, »Das stimmt, ich weiß nicht, wo er herkommt, aber ich weiß, wo er hingeht, und ich werde mit ihm gehen. Und das tat sie auch. Oder kennen Sie die Geschichte von Nathaniel Hawthorne? Er war nur ein einfacher Angestellter beim Zoll in New York, bis er entlassen wurde, weil er so wenig leistete. An diesem Tag kam er nach Hause und sank entmutigt auf einen Stuhl. Er fühlte sich abgeschlagen und vollkommen entmutigt. Da kam seine Frau herein und legte Papier und Stift vor ihn auf den Tisch. Sie legte ihm ihre Arme um den Hals und sagte, »Also, Nathaniel, jetzt kannst du das machen, was du schon immer machen wolltest, nämlich schreiben.« Und dann schrieb Nathaniel Hawthorne Literatur, die man bis heute noch liest. Das Haus mit den 7 Giebeln, der scharlachrote Buchstabe und andere Werke. Und das alles, weil seine Frau ihn inspirierte. Die Liebe zwischen den beiden war etwas ganz Besonderes. Nachdem er gestorben war, hatte sie immer die Hoffnung, ihren geliebten Mann in der Ewigkeit wiederzusehen. Diese Hoffnung war für sie der Trost, der sie am Leben erhielt. Sie schrieb einmal, »Wenn das nicht wäre, müsste ich vor Verzweiflung sterben.« Sie sagen, solche Geschichten mögen sich zwar zugetragen haben, sind aber die absolute Ausnahme. Nun, jeder Mensch führt natürlich ein anderes Leben. Aber eine solch innige Beziehung zwischen Mann und Frau kommt nicht von ungefähr. Gehen wir doch einmal an den Anfang zurück, zu Adam und Eva. Was war das für eine Liebesgeschichte? Der Apostel Paulus schreibt später über eine solche Beziehung, »So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben, wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst.« Das heißt, die Frau eines Ehemannes ist sozusagen der andere Teil von ihm. Weiter schreibt Paulus, »Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, wie auch Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes.« Wir als Christen sind also Fleisch von seinem Fleisch und Bein von seinem Bein, wie es in der Schöpfungsgeschichte über die Erschaffung der Frau heißt. Und weiter schreibt Paulus, »Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen, und die zwei werden ein Fleisch sein.« Eva wurde als Gehilfin für Adam geschaffen, als eine Hilfe, die zu ihm passt. Das ist aus meiner Sicht eine wunderschöne Ausdrucksweise. Sie wurde aus seiner Seite geschaffen. Eva wurde nicht aus der Erde gemacht, wie Adam und die Tiere. Sie wurde aus einem Teil von Adam geschaffen, damit die beiden nicht vollkommen sind, sofern sie nicht zusammen sind. Gott schuf als letztes Eva, seine schönste Schöpfung. Und dann brachte er sie zu Adam. Sie war seine Gehilfin. Sie füllte die Leere aus, die er vorher gefühlt hatte. Denn Adam war allein noch nicht vollständig. Adam allein war nicht ganz Mensch. Eva wurde für ihn gemacht, und so wurden die beiden eins. In der Sprache der Bibel heißt das, »Da sprach der Mensch, das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie Männin nennen, weil sie vom Manne genommen ist. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und sie werden sein ein Fleisch.« Gehen wir in der Geschichte weiter bis ins 12. Jahrhundert nach Christus. Die Geschichte von Abelard und Eloise fand ich schon immer spannend. Der amerikanische Historiker und Literaturliebhaber John Lord greift im 19. Jahrhundert diese Geschichte aus dem Mittelalter als Beispiel für die Liebe auf. Der junge Geistliche Abelard war ein hervorragender Lehrer und Prediger an jener Schule, die später die Universität von Paris wurde. Eine seiner Schülerinnen war die Nichte des Kanonikus, die junge Eloise. Sie war eine ganz besondere junge Frau und er war ein bemerkenswerter Mann. Sie können es sich denken, die beiden verliebten sich Hals über Kopf ineinander. Abelard und Eloise liebten sich zwar, aber eine Ehe wäre für den Gelehrten nicht von Vorteil gewesen. Deshalb wurden sie von einem Freund Abelards heimlich getraut. Abelard lehrte auch weiterhin, aber die Eheschließung kam doch ans Licht und Eloise wurde in ein Nonnenkloster verbannt. Wie gesagt, der Historiker und Literaturliebhaber John Lord greift diese Begebenheit aus dem Mittelalter auf, um dann seine eigenen, sehr poetischen Ausführungen zum Thema Liebe hinzuzufügen. Er vergleicht die Liebe mit einer Blume und schreibt: Als Adam und Eva aus dem Paradies verstoßen wurden, fanden sie überall eine Blume. Wo auch immer sie hinkamen, blühte diese Blume in beständiger Schönheit. Diese Blume steht für die große Gewissheit, ohne welche nur wenige glücklich sein können. Sie ist fein, geheimnisvoll, unerklärlich. Dichter und Moralisten, Heiden wie Christen, erkennen sie gleichermaßen als eine Wohltat, ja, als Segen. Sie steht nicht nur für das Glück, sondern für die höchsten Sehnsüchte des Menschen. Hier ist sie zwar gepaart mit dem Flüchtigen und Sterblichen, ja sogar mit dem Schwachen und Verdorbenen, aber sie ist dennoch in ihrem Wesen unsterblich und erhaben in ihrem Ziel. Sie ist gleichermaßen Passion, Gefühl und Inspiration. Versucht man die Frau zu beschreiben, ohne dieses Element unserer komplexen Natur, ist es so, als würde man die Tragödie von Hamlet aufführen, ohne Hamlet selbst. Dieses Element ist das Besondere, das Faszinierende an der Frau. Versucht man sie ohne das zu beschreiben, wäre das wie ein Bild ohne Motiv, wie ein Roman ohne Hauptfigur, wie eine Religion ohne Opfer. Es wäre absurd. Mein Thema, nämlich die Liebe, ist kein leichtes. Die Passion oder das Gefühl ist in pervertierter Form entwürdigend, in Reinform aber erhebend. Und dennoch würde ich nicht das Laster vor Augen malen, sondern die Tugend. Ich spreche nicht von Schwäche, sondern von Stärke, nicht vom Flüchtigen, sondern vom Beständigen, nicht vom Sterblichen, sondern vom Unsterblichen, von allem, was die sehnende Seele erhebt. Soweit also John Lord zum Thema Liebe. Eloise musste in ein Nonnenkloster eintreten. Sie konnte Abelard nie besuchen und er sie auch nicht. Abelard war vermutlich der kühnste Denker des Mittelalters. Er lehrte schon zu Beginn des 12. Jahrhunderts, dass die Autorität des Predigers nicht von der Kirche kommt, sondern aus dem Wort Gottes. Aber er wurde im Laufe seines Lebens bitter und sarkastisch. Das lag daran, dass er seine große Liebe nie wiedersehen durfte. Sogar als er im Sterben lag, durfte Eloise ihn nicht besuchen. Also schrieb er ihr einen Brief. Das ist wirklich ein herzergreifender Brief. Am Ende drückt Abelard die Hoffnung aus, dass Gott sie in der Ewigkeit wieder zusammenführt. Auch er tröstete sich damit, dass eine so große Liebe doch unsterblich sein muss. Nach diesem Ausflug ins Mittelalter möchte ich zu unserem Ausgangspunkt zurückkehren, nämlich zu unserem Bibeltext aus dem Buch Malachi, Kapitel 2. Im Hinblick auf die erste Frau eines Mannes, die sehr romantisch als Frau deiner Jugend bezeichnet wird, heißt es dort: Wer ihr aber Gram ist und sie verstößt, spricht der Herr, der Gott Israels, der bedeckt mit Frevel sein Kleid, spricht der Herr Zebaoth. Darum so seht euch vor in eurem Geist und brecht die Treue nicht. Hier wird die Ehe durch die Treue charakterisiert. Wer seinem Ehepartner untreu wird, der beschmutzt die Ehe. In den Versen davor wurde die Ehe mit großen Worten beschrieben. Da kommt zum Beispiel das Wort Bund vor. Das erinnert an den Bund Gottes mit dem Volk Israel am Sinai. Und dann wird gesagt, dass Gott Zeuge dieses Bundes ist. Gott ist Zeuge für die Eheschließung und für das Bestehen der Ehe. Malachi bereitet gewissermaßen auch die Worte von Paulus im Epheserbrief vor, über die ich in einer der letzten Sendungen bereits sprach. Dort ging es um die Ehe nach Gottes Plan. Diese Ehe soll ein Abbild der Beziehung zwischen Jesus und der Gemeinde sein. Die Säulen einer solchen Ehe sind Liebe und Treue und die Gemeinschaft im Glauben. Damit wird der Frau eine unvergleichliche Würde beigemessen. Sie ist kein Kaufobjekt, sie dient nicht nur zur Befriedigung des Mannes. Sie ist auch mehr als nur seine Gesellschafterin, seine Haushälterin oder die Mutter seiner Kinder. Die Frau hat Anteil am gemeinsamen Dienst der Eheleute für Gott. Der Prophet Maleachi schließt mit Vers 16 den Abschnitt über Familie, Ehe und Ehescheidung ab. Sünden, wie beispielsweise die Ehescheidung, waren wie ein Krebsgeschwür für das Volk Israel. Und ich bin der Meinung, ein solches Krebsgeschwür ist für jedes Volk eine ernsthafte Gefahr. Und nun kommen wir zu Vers 17 in unserem Bibeltext und damit zu einem neuen Aspekt, der die gestörte Beziehung zwischen Gott und dem Volk Israel betrifft. Da heißt es, ihr macht den Herrn unwillig durch euer Reden. Ihr aber sprecht, womit machen wir ihn unwillig? Dadurch, dass ihr sprecht, wer Böses tut, der gefällt dem Herrn, und an solchen hat er Freude. Oder, wo ist der Gott, der da straft? Maleachi wirft den Israeliten also vor, ihr macht den Herrn unwillig durch euer Reden. Immer wenn ich das lese, muss ich fast lachen, denn dahinter steckt die Annahme, dass Gott sagt, ich habe eure langen, frommen Gebete so satt, ich habe eure Zeugnisse satt, ihr macht mich echt müde. Vielleicht erinnern Sie sich an das Ende des ersten Kapitels. Dort sagten die Israeliten von ihrem scheinheiligen Gottesdienst, ach, was ist das mühsam, langweilig, zum Einschlafen. Und jetzt sagt Gott, für euch ist der Gottesdienst langweilig, was soll ich erst dazu sagen? Ihr langweilt mich zu Tode mit euren scheinheiligen Gottesdiensten. Im Diskussionsstil von Maleachi folgt jetzt die Gegenfrage der Israeliten. Ihr aber sprecht, womit machen wir ihn unwillig? Die Israeliten tun hier wieder beleidigt und ganz unschuldig. Sie sind beleidigt, dass Gott es wagt, so etwas über sie zu sagen. Schließlich halten sie die Gottesdienste doch regelmäßig ab und bringen vorschriftsmäßig Opfer dar. Sie sehen ihre Schuld überhaupt nicht. Sie haben keine Sündenerkenntnis. Ja, sie fragen allen Ernstes, womit machen wir Gott denn unwillig? Das ist nun schon das fünfte Mal, dass die Israeliten so unverfroren antworten. Es ist das fünfte Mal, seit Gott angefangen hat, ihnen ihre scheinheiligen Gottesdienste vor Augen zu halten. Ganz unverschämt und voller Verachtung fragen sie, womit machen wir Gott denn unwillig? Darauf hat Gott auch eine Antwort. Er redet ganz offen und sagt, dadurch, dass ihr sprecht, wer Böses tut, der gefällt dem Herrn, und an solchen hat er Freude. Oder, wo ist der Gott, der da straft? Das muss man sich mal vorstellen. Die Israeliten hatten angefangen, Gott zu verleumden. Gott ist gut, aber sie hatten seine Güte ins Böse verkehrt. Sie unterstellten Gott, dass er böse ist und dass ihm böse Menschen gefallen. Das hat es natürlich in der Geschichte schon öfter gegeben. Da sagen Menschen, Gott straft mich nicht, also ist es doch gut, was ich tue. Gott will das wohl so. Darum kann ich in Ruhe so weitermachen. Gott denkt offenbar wie ich. Maleachi macht deutlich, dass dieses Denken grundfalsch ist. Gott schickt vielleicht nicht sofort ein furchtbares Gericht, aber das heißt noch lange nicht, dass er das gutheißt, was die Menschen tun. Gott ist geduldig. Oft will er Gelegenheit zur Umkehr geben. Aber er sieht das Böse ganz genau. Und er sagt uns sehr deutlich, was er davon hält. Im Mittelpunkt dieser Sendung standen aus dem Buch Maleachi, Kapitel 2, die Verse 16 und 17. Gott sagt den Israeliten sehr deutlich, was er von ihrem Verhalten hält. Wer sich von seiner Frau scheiden lässt, der besudelt sein eigenes Gewand. Maleachi warnt deshalb alle Eheleute, die Treue nicht zu brechen. Des Weiteren beklagt er, dass die Israeliten ihren Gott mit ihrem Gerede unwillig machen. Vermutlich sind damit in besonderer Weise die Gottesdienste gemeint. Darüber hinaus verbreiten sie falsche Gerüchte über ihn und glauben nicht so recht daran, dass er sie eines Tages dafür zur Rechenschaft ziehen wird. Mehr dazu in der nächsten Folge unserer Sendereihe Durch die Bibel. Bis dahin ein herzliches Gott befohlen.